Ja, auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr uns über Livestream heute Morgen zuschaut. Ich habe heute Morgen etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Sowas wie ein Holzlabyrinth. Ich habe zumindest als Kind gerne damit gespielt. Kennt ihr das mit der Kugel? Man holt die Kugel hier raus und dann versucht man diese Kugel hier durch das Labyrinth zu manövrieren. Und man muss darauf achten, dass diese Kugel nirgends in ein Loch fällt, dass es irgendwann am Ziel ankommt. Gibt es jemanden, der freiwillig das mal probieren will heute Morgen? Nee, keiner eine ruhige Hand hier. Ich habe auf jeden Fall liebend gern mit diesem Labyrinth gespielt. Und in dieser Weise habe ich den Eindruck, dass wir heute Morgen mal sagen können, unser ganzes Leben sieht manchmal wie so ein Labyrinth aus, oder? Man muss immer wieder aufpassen, dass man nicht irgendwie eine falsche Entscheidung trifft, dass man aufpasst, dass man den richtigen Weg geht, dass man ans Ziel kommt. Und so sieht manchmal unser ganzes Leben wie so ein Lebenslabyrinth aus. Es ist einfach, wenn man von oben auf ein Labyrinth schaut, richtig? Wenn man von oben rauf schaut, dann weiß man eigentlich den Weg. Man kann genau sehen, wo eine Sackgasse ist und wo man sich eben verlaufen kann. Es ist schwieriger, wenn man in so einem echten Labyrinth unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gemacht hat. Es gibt sowas. So in Lebensgröße, Labyrinthe, die man dann laufen kann. In so einem Labyrinth, je nach Größe, kann man sich stundenlang verlaufen und man findet gar nicht zum Ziel. Und deshalb ist in so einem Labyrinth es dann wichtig, dass man irgendwo Wegweiser hat, dass man die richtigen Hinweise hat, wie man aus diesem Labyrinth rauskommt, weil sonst sieht alles gleich aus. Jeder Weg sieht gut aus und zunächst einmal glaubt man auch, hier könnte ich rauskommen, aber kurze Zeit später endet man wieder in der Sackgasse und muss zurücklaufen. Sieht so manchmal auch unser Leben aus? Auf wen kann man sich heute noch verlassen? Wir hören in letzter Zeit, dass immer mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren, weil sie sich auf die Kirche nicht mehr verlassen können, weil sie der Kirche nicht mehr vertrauen. Sie sind von der Kirche enttäuscht. Viele Menschen vertrauen den Politikern nicht mehr. Sie sagen, was treffen die denn für Entscheidungen? Man kann sich auf die Politik heute nicht mehr verlassen. Kann man sich auf die Justiz heute noch verlassen, wenn man von solchen Urteilen wie gegen Olaf Latzel in Bremen hört? Auf wen ist dann noch Verlass, wenn man sich auf selbst auf die Justiz heute nicht mehr verlassen kann? Kann man sich auf Mediziner verlassen oder haben die auch nur wirtschaftliche Interessen bei allem, was sie tun und entscheiden? Ist auf die Wissenschaft heute noch Verlass? Wohin steuert unsere ganze Welt? Was steckt hinter diesem Great Reset-Idee, von der in den letzten Jahren immer mehr die Rede ist und im Prinzip das Thema von Davos beherrscht hat? Gibt es da jemand, der den Überblick über das ganze Lebenslabyrinth hat, der einen Überblick über diese Welt hat, der weiß, wohin wir steuern und uns irgendwie aus diesem Labyrinth rausholen kann und uns zumindest irgendwie ein Ziel und einen Weg zeigen kann? Ich habe eine gute Nachricht. Ja. Ja, es ist dieser Ich bin Jesus. Wir sind mitten in einer Serie von Ich bin Worten von Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Brot. Ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und heute schauen wir uns ein Ich Bin-Wort an, wo Jesus mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier hat Jesus gleich drei steile Aussagen formuliert. Er sagt, ich bin nicht irgendein Weg. Denn in dem Labyrinth gibt's viele Wege, richtig? Was wir suchen, ist doch den richtigen Weg. Den Weg zum Ausgang, den Weg zum Ziel. Jesus sagt nicht, ich bin irgendein Weg, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich bin eine Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und er ist nicht etwas Leben, er ist das Leben. Wir lesen diese Verse in Johannes Kapitel 14. In Johannes Kapitel 14, Vers 5 und 6 lesen wir folgende Worte. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, denn durch mich. Was war geschehen? Wie kam der Schüler Thomas zu einer solchen Zwischenbemerkung? Nun, Jesus kündigt seinen Jüngern seinen baldigen Weggang an. Er nimmt sie mit und zeigt ihnen, was seine Pläne sind. Er zeigt ihnen, dass er bald diese Welt verlassen wird und zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren wird. Und er sagt ihnen, wenn ich in den Himmel zurückgehe, sitze ich da nicht einfach rum, sondern ich arbeite. Ich bereite euch Wohnungen vor und dann hole ich euch zu mir, wo ich hingehe. Denn den Weg wisst ihr. Und hier platzt Thomas mit dieser Frage herein und sagt, Jesus, wir wissen nicht den Weg. Sag uns den Weg. Wo ist dieser Weg? Und dann kommt dieses sechste Ich-Bin-Wort von Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe diese Predigt mit 3 Studenten vorbereitet, die ihr Praktikum bei mir absolvieren. Und wir waren uns einig, dass wir dieses Ich-Bin-Wort mit den Worten überschreiben. Jesus, der einzige Wegweiser aus dem Labyrinth des Lebens. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als du nur durch mich, dann will Jesus damit sagen, ich bin der einzige Wegweiser aus dem Labyrinth des Lebens. Wer sich im Labyrinth oder im Leben verlaufen hat oder verfahren hat, braucht Wegweisung. Er braucht Schilder, er braucht eine Karte, er braucht ein Navigationssystem, um auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und Jesus sagt, Thomas, wenn du nicht weißt, wohin ich gehe, dann will ich es dir sagen. Ich bin die Antwort. Ich bin der Wegweiser aus dem Labyrinth. Auf diesem Wegweiser von Jesus stehen 2 Informationen, die wir uns etwas näher ansehen müssen. Denn hier in Vers 6 sagt Jesus so 2 Sachen. Er sagt zum einen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die eine Information, die wir uns heute Morgen etwas genauer ansehen müssen. Und die zweite Information, Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sind die 2 Informationen, die wir uns heute etwas genauer ansehen müssen, wenn wir daran glauben, dass Jesus der einzige Wegweiser aus dem Lebenslabyrinth ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die erste Information auf diesem Wegweiser. Thomas fragt nach dem Weg. Die Antwort von Jesus ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das klingt ein bisschen komisch. Denn er fragt, wo ist der Weg? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Einer der Studenten sagte zu mir, als wir diese Predigt vorbereiten, er sagte, Hanni, das klingt so ein bisschen, wie wenn du einen Friseur fragen würdest, kennst du einen guten Friseur? Und der Friseur sagt, ich bin die Frisur. Er sagt so, ich habe nach dem Friseur gefragt. Ja, aber genau das ist der Punkt. Ja, der Friseur sagt, guck meine Frisur an und an meiner Frisur weißt du, dass ich einen guten Friseur kenne. Ungefähr so müssen wir uns diesen Gedanken hier bei Jesus vorstellen. Thomas ist irritiert und fragt, wo müssen wir denn hin? Und Jesus sagt, ja, mit mir, geht mit mir. Ich bin der Weg, ihr könnt euch darauf verlassen. Die Frage, die wir uns nur gestellt haben, ist, das hätte doch genügt, wenn Jesus gesagt hätte, ich bin der Weg. Wieso kommt Jesus dann auf einmal auf den Gedanken und sagt, ich bin nicht nur der Weg, sondern ich bin die Wahrheit und das Leben? Warum eine dreifache Antwort? Eine Antwort könnte sein, dass Jesus damit die 3 wichtigsten Fragen des Lebens beantworten will. Was sind die großen 3 Fragen des Lebens? Die erste Frage ist nach dem Sinn des Lebens. Woher komme ich und wohin gehe ich? Was ist mein Lebensweg? Diese Frage muss sich jeder Mensch beantworten. Diese Frage stellt sich jeder Mensch, der über sich selbst und über das Leben an sich nachdenkt. Und Jesus gibt ihm hier beantwortet die Sinnfrage des Lebens. Ich bin der Weg. Das heißt, ich kenne den Anfang und ich kenne das Ende. Die zweite Frage, die wir uns im Leben ganz sicher alle stellen, ist, wo finde ich Sicherheit? Worauf ist Verlass? Was sind die Werte, an denen ich mich orientieren kann? Und Jesus sagt eben nicht nur, ich bin der Sinn des Lebens, ich bin auch die Wahrheit. Das heißt, ich kann dir Sicherheit im Leben geben. Du kannst dich an mir orientieren. Ich bin sowas wie der Leuchtturm, an dem du dich ausrichten kannst. Und die dritte Antwort, ich bin das Leben. Der Mensch will leben. Der Mensch ist nicht für den Tod bestimmt, sondern der Mensch ist fürs Leben bestimmt und deshalb möchte jeder Mensch leben. Das wären sinnvolle Antworten auf die Frage, warum antwortet Jesus hier mit diesen 3 Stichworten? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei etwas genauerem Hinschauen glaube ich persönlich, dass das nicht direkt die Intention von Jesus gewesen ist, so auf diese Frage zu antworten, sondern ich erinnere nochmal daran, dass ich immer wieder gesagt habe, das gesamte Johannesevangelium ist stark vom Alten Testament her geprägt. Und wenn Johannes uns hier etwas von Jesus erzählt, was Jesus auch so tatsächlich gesagt hat, dann will er damit aufgreifen, dass das, was Jesus sagt, anknüpft an das, was bereits im Alten Testament gesagt worden ist. Und wenn wir jetzt zurückgehen ins Alte Testament, dann stellen wir fest, diese drei Begriffe wurden im Alten Testament so auch verwendet. Bereits im Alten Testament lesen wir, schaut mit mir in Psalm 86, Vers 11, da heißt es, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Weg und Wahrheit gehören im Alten Testament zusammen. Psalm 16, Vers 11, tu mir kund den Weg zum Leben. Weg und Leben gehört zusammen. Und deshalb, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann knüpft er an das an, was bereits das Volk Israel, die Juden im Alten Testament gelesen haben. Und sagt, schaut, das, was ihr aus dem Gesetz Mose gelesen habt, das verkörpere ich jetzt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, der zur Wahrheit führt, die Wahrheit wird euch zum Leben führen. Für die Juden war das Alte Testament eine Botschaft. Für die Jünger Jesu war es eine Person. Diese Botschaft des Alten Testaments wird in Jesus zur lebendigen Person. Und deshalb kann Jesus so lautstark sagen, verlasst euch darauf, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Komm, wir schauen uns die drei Begriffe etwas näher an. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann beantwortet er einerseits die Frage von Thomas, aber er sagt damit nicht, dass es keine andere Wege in dieser Welt gibt. Es gibt, so wie wir im Deutschen sagen, viele Wege nach Rom, richtig? Das ist richtig. Es gibt viele Wege nach Rom. Es gibt auch viele Wege, einen Ehepartner kennenzulernen. Es gibt auch viele Wege, ein Eigenheim zu bekommen oder sich ein Auto zu kaufen oder zur Arbeit zu fahren. Jesus hat nicht gesagt, es gibt nicht andere Wege. Sondern Jesus spricht hier nicht einfach nur von alltäglichen Wegen, sondern er spricht hier von dem eigentlichen Weg, von dem Weg zum Leben. Er hatte den Jüngern gesagt, ich gehe bald zurück zu meinem Vater. Mein Weg auf Erden ist bald zu Ende und dann bin ich nicht mehr unter euch. Und deshalb lesen wir ab Vers 2 in Johannes Kapitel 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Und daraufhin sagt Thomas, Herr, wir wissen den Weg nicht. Hier ist in erster Linie und vorrangig der Weg in die Ewigkeit, der Weg zu Gott gemeint. Ja, Jesus sagt, es gibt viele Wege nach Rom, aber es gibt nur einen Weg in den Himmel. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und zwar mit Nachdruck und sehr überzeugend. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. In Matthäus Kapitel 7 lesen wir von Jesus, wie er sagt, ab Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Vers 14, Matthäus 7. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Meine Lieben, als Jesus das gesagt hat, musste man das Bild haben, das die Leute damals hatten, als sie diese Worte hörten. In Israel gab es große, breite römische Straßen. Die sind bis heute bekannt. Eine der bekanntesten Straßen durch Israel ist die sogenannte Via Maris, die am Mittelmeer entlang geführt hat. Und auf diesen Straßen waren die meisten Menschen unterwegs. Das waren für die damaligen modernen, top ausgebaute Autobahnen, würden wir heute sagen. Und auf diesen Straßen bewegten sich die Römer, die ganzen Händler reisten auf diesen Straßen und Menschen, die den Straßenzoll bezahlen konnten. Denn es kostete Geld, auf diesen Straßen zu fahren. Das kennen wir ja heute von der Maut auch hier und da. Aber die einsamen Leute, die Einheimischen, die Menschen, die Land und die Gegend kannten, die gingen nicht auf diesen Straßen. Die wählten oft so Trampelpfade durchs Gebirge. Und diese Wege waren oft sehr viel sicherer als diese großen Straßen. Und als Jesus hier das Bild gebraucht und sagt, da gibt's breite Straßen, es gibt schmale Straßen, hatte jeder sofort ein Bild und hat gesagt, stimmt, diese schmalen Straßen benutzen nur wenig Leute. Aber sie sind sicher und sie bringen ganz sicher ans Ziel. Und Jesus sagt, wenn du diesen Weg wählst, dann bist du mit Jesus unterwegs. Jesus sagt sowas wie, lauf nicht mit der Masse, sondern lauf den Jesusweg. Nimm den Jesusweg, wenn du ans Ziel kommen willst. Schaut, es gibt in Europa viele Straßen, aber es gibt in Europa sowas wie den Jakobsweg. Und jeder, der auf dem Jakobsweg läuft, der weiß, dass er als Pilger irgendwann in dem Ort Santiago de Compostela ankommen wird. Das ist jedem bekannt und jeder weiß, da gibt es zwar tausende von Straßen, aber auf dem Jakobsweg komme ich an ein ganz bestimmtes Ziel an. Und so ist das auch mit Jesus. Wenn du den Jesusweg wählst, dann landest du im Himmel. Dann kommst du ganz sicher im Himmel an. Das ist so, wie wenn du eine Rolltreppe besteigst. Wenn du auf eine Rolltreppe steigst, es gibt viele Wege, aber nicht auf der Rolltreppe. Auf der Rolltreppe gibt es nur einen Weg. Und dann weißt du, bist entweder eine Etage höher oder eine Etage tiefer. Da mittendrin entscheidest du dich für gar nichts mehr. Und genau das sagt Jesus dir und mir heute Morgen. Er sagt, wenn du den Jesusweg gehst, kommst du im Himmel an. Das ist garantiert. Dafür bürgt er. Dafür steht er ein. Mit seiner eigenen Person. Nicht nur mit seinen Worten. Mein Lieben, das sagt nicht Heinrich Derksen. Das sagt auch nicht die evangelische Freikirche, sondern das sagt Jesus selbst. Und er beansprucht diesen Weg für sich. Jetzt kann man sagen, ja, das haben andere Religionsstifter und Religionsgründer auch schon gesagt, genau. Aber der Unterschied zu Jesus ist, er ist diesen Weg selber gegangen. Und wir wissen, welchen Weg er gegangen ist, richtig? Sein Weg führte ans Kreuz von Golgatha. Das war kein einfacher Weg, aber er ging ihn. Er ging ihn ganz bewusst, weil er wusste, das ist mein Weg. Von Golgatha ging es ins Grab von Josef von Arimathea. Aber auch dort im Grab blieb er nicht, sondern er stand am dritten Tag von den Toten auf und bewies, dass er der Herr über Leben und Tod ist. Und dann, 40 Tage später, fuhr er zurück zu seinem Vater. Und nun sagt er zu dir und zu mir, geh diesen Jesusweg. Und wenn du diesen Jesusweg gehst, das heißt nicht, dass dieser Weg immer auf Rosen gebettet ist. Es kann auch für dich und für mich bedeuten, dass wir manchmal Verachtung als Christen entgegennehmen müssen, Ablehnung, weil wir uns an einen festklammern, der so einen Absolutheitsanspruch hat. Vielleicht ist das ein einsamer Weg, weil niemand anders in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft diesen Weg mit dir geht. Und du fühlst dich manchmal so richtig einsam auf diesem Jesusweg. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich kenne nicht nur den Weg, ich gehe nicht nur selber diesen Weg, ich gehe mit dir auf diesem Weg. Jesus lässt dich nicht allein auf diesem Weg. Du hast immer einen Begleiter. Paul Schneider stirbt 1939 im KZ in Buchenwald. Ich war vor einiger Zeit in Buchenwald und habe seine Zelle besucht. Wer war dieser Mann? Er war ein Jesus-Nachfolger. Er war einer, der den Jesusweg ging. Er ging ihn, koste es, was es wolle. Er hätte das KZ sofort verlassen können, wenn er den Hitlergruß und das Hakenkreuz und seine Ausweisung respektiert hätte. Aber er verweigerte es. So blieb er im KZ und predigte dort, wo er nur konnte, den Gefangenen. Und dafür wurde er immer wieder bestraft und geschlagen. In der Wikipedia habe ich Folgendes gelesen. Am Sonntagmorgen soll er sich trotz größten Schmerzen an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen und den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zugerufen haben. Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. Aber so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter kam er nicht. Massive Stockenschläge ließen den Prediger in Buchenwald wieder verstummen. Paul Schneider ging diesen Jesusweg. Ganz im Sinne des Psalmisten. Psalm 23 lesen wir, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin der Weg und Jesus geht mit dir. Ich weiß nicht, was deine Nöte im Moment persönlich im Leben sind. weiß nicht, was deine Herausforderungen sind. Darf ich dir heute Morgen sagen, Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn du nicht weißt, was morgen passiert, wenn du nicht weißt, wie deine Zukunft aussieht, wenn du nicht weißt, wofür du dich entscheiden sollst, geh den Jesus Weg. Halt dich an Jesus fest. Du kommst sicher am Ziel an. Es gibt 1000 Wege nach Rom. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Und das ist Jesus. Bist du auf diesem Jesusweg? Wir laden ein. Wir laden dich ein, heute Jesus kennenzulernen und dich mit ihm auf den Lebensweg zu begeben, denn er ist der Weg. Er ist dieser Wegweiser aus dem Labyrinth des Lebens und er ist der einzige Wegweiser, der dir zeigen kann, wo es zum Himmel geht. Und damit ist Jesus der Weg aus dem Labyrinth des Lebens. Außerdem steht auf diesem Wegweiser, ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das hat schon Pontius Pilatus Jesus gefragt. Und Jesus hat seinen Jüngern das beantwortet. In Johannes Kapitel 8 heißt es da, sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. So lesen wir in Johannes 8, 31. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Haltet euch an mein Wort und dann habt ihr die Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann meint Jesus nicht, es gibt keine andere Wahrheit in dieser Welt. Natürlich gibt es andere Wahrheiten in dieser Welt. Natürlich können Wissenschaftler, Politiker, deine Lehrer, Ärzte und wer auch immer, dein Ehepartner, natürlich können die dir die Wahrheit sagen. Es gibt auch andere Wahrheiten, aber hier geht es um die absolute Wahrheit. Es geht hier um die Wahrheit, an der man alles andere messen kann. Schaut mal, wenn die Polizei Zeugen befragt, dann gibt der Zeuge im Prinzip seine persönliche Sichtweise wieder. Aber letztendlich ist der Polizist nicht an der Sichtweise des Einzelnen interessiert. Der Polizist will aus der Sichtweise des Einzelnen die objektive Wahrheit erkennen. Es geht ihm nicht, was der Einzelne gesehen hat und wie er das wahrgenommen hat, sondern er will zusammentragen, was ist der eigentliche Unfallshergang gewesen? Die objektive Tatsachen möchte er erfahren. Und darüber redet Jesus hier. Es gibt eine absolute Wahrheit über den Himmel. Und das bin ich, sagt Jesus. Ich will mit euch heute Morgen ein Experiment machen. Nächste Folie bitte. Die nächste Folie brauchen wir, damit ich das Experiment machen kann. Ja, da haben wir es. Ihr seid gefragt, ich brauche eure Antworten. Wie viel Quadrate seht ihr hier? Wie viel Quadrate seht ihr? Einfach mal reinrufen. Wie viel? 16, okay. 22. 25. Das ist ja wie auf dem türkischen Basar. Wer bietet mehr? Bitte? Okay, jetzt haben wir verschiedene Antworten hier, richtig? 16 wäre eigentlich das, was wir erwarten würden. Wenn man so drauf guckt, sieht man 16 Quadrate und das wäre in der Regel die Antwort. Aber einige scheinen hier mehr zu sehen, richtig? Jetzt ist die Frage, wer hat denn jetzt recht? Jeder von euch hat recht. Weil ich habe euch gefragt, wie viele Quadrate siehst du? Wenn du nur 16 Quadrate siehst, siehst du nur 16 Quadrate, richtig? Wenn jemand 17 Quadrate sieht, weil er sagt, Moment, das Ganze ist ja auch nochmal ein Quadrat, das heißt 16 sind da drin und ein großes Quadrat, dann sieht er 17 Quadrate, dann hat er auch recht, richtig? Jetzt haben Leute gesagt, ich sehe 25 Quadrate, dann hat er auch recht, weil er dann innen drin ja noch eine ganze Reihe von Quadraten sieht, richtig? Wenn man zwei Quadrate zusammenzählt, dann hat man nochmal ein Quadrat. Wenn ich die Frage stelle, wie viele Quadrate siehst du, dann hat jeder recht. Aber meine nächste Frage ist, wie viele Quadrate sind es? Und die Antwort lautet 30. Wenn man genauer nachzählt, sind es 30 Quadrate. Denn man könnte noch mittendrin die 4 Quadrate zu einem Quadrat machen. Man könnte die 3 Quadrate zu einem Quadrat machen. Könnt ihr es nachvollziehen? Das heißt, insgesamt sind es 30 Quadrate. Schaut, und genau darüber redet Jesus hier. Jesus sagt nicht, was ist deine Meinung über Jesus oder was ist deine Meinung über den Himmel oder was denkst du, wie kann man zu Gott kommen? Das ist voll legitim, dass Leute ihre Meinung äußern, wie sie ihren Weg zu Gott sehen. Das ist legitim. Jeder darf seine Meinung haben. Wir Christen sind absolut tolerant. Jeder darf seine Meinung haben. Darüber, das zweifeln wir nicht an, das kritisieren wir auch nicht. Jeder darf seine Meinung haben. Aber im Moment, wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Wegweiser aus dem Lebenslabyrinth, dann redet Jesus über etwas, was er für sich beansprucht. Nämlich, dass es nicht darum geht, welche Meinung wir über Jesus haben, sondern wer Jesus ist. Eines Tages kam Jesus zu seinen Schülern, auch Jünger genannt, und er fragte sie, was denken die Leute über mich? Und die Jünger fingen an zu erzählen und sie sagten, oh, die einen sagen, du bist ein Prophet, du bist Jeremia und so. Und schaut mal, wenn man den Text genau anschaut, das war übrigens eine gute Meinung über Jesus. Da dachten die Leute nicht schlecht über Jesus. Das war keine, wenn jemand gesagt hat, Jesus, du bist ein Prophet, das ist keine schlechte Meinung von Jesus. Nur es nützt nichts, einfach nur eine gute Meinung von Jesus zu haben. Sie lagen völlig daneben. Denn Jesus fragt dann die Jünger und sagt, ja, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das macht einen Unterschied, ob jemand einfach nur ein Prophet ist oder ob er Gott selbst ist, richtig? Und ein Jude hätte so einen Satz nie in den Mund genommen, weil er wusste, das ist Gotteslästerung. Und dafür hätte er den Tod verdient, wenn er das gesagt hätte und es nicht stimmen würde. Aber Petrus ist so sicher, dass Jesus Gott in Person ist. Und deshalb hat Jesus die Wahrheit in sich. Wenn du die Wahrheit über Gott erfahren willst, musst du Jesus kennenlernen. Das sagt Jesus. Das sagen wir nicht, weil wir ein solches Bekenntnis hier für uns formuliert haben, nach dem Motto, wir wollen es den Menschen auf diese Weise nicht leicht machen, zu Jesus zu finden oder ihren Weg durch diese Welt zu gehen, sondern das sagt Jesus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn du Gott kennenlernen willst, musst du mich kennenlernen. Im Alten Testament steht bereits, dass Gott allein die Wahrheit ist. In Psalm 119, 86 lesen wir, allein deine Gebote sind Wahrheit. Und Jesus sagt, der Vater der Lüge ist der Teufel. In Johannes 17, 17 sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Schaut mal, dieses Wort ist die Wahrheit. Nicht alles, was wahr ist, steht hier in dieser Bibel. Es gibt viele andere Wahrheiten. Aber alles, was in diesem Buch steht, ist wahr. Und deshalb verlassen wir uns darauf, dass dieses Buch ein irrtumsloses Buch ist und dass dieses Buch uns die Wahrheit vermittelt. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, schaut, ich bin das menschgewordene Wort. Ich bin die Bibel in Person. Das heißt, wir klammern uns nicht einfach nur an ein Buch, sondern wir klammern uns an eine Person, weil diese Person für dieses Buch, für diese Worte einsteht und garantiert. Und deshalb, als die Jünger Jesus gesehen haben, waren sie so überwältigt, wie er das lebte, was hier drin stand, dass Johannes das so formuliert in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch, das heißt, Gott wurde Mensch und es wohnte unter uns. Und es wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Jesus verkörpert die Wahrheit. Wem glaubst du? Wem vertraust du in dieser Welt? Es ist schon richtig. Es gibt viele Ratgeber in dieser Welt, die du befragen kannst, wenn es um alltägliche Dinge geht. Aber es gibt nur einen, der dir sagen kann, wie du zu Gott in den Himmel kommen kannst. Und in dieser Weise stehen wir zu dieser Wahrheit. Die koreanische Imbissbesitzerin Park Yong-ai in Schöneberg, Berlin, hat ihr Restaurant mit Bibelversen dekoriert. Und dafür wurde sie im letzten Jahr angezeigt, weil sie scheinbar mit Bibelversen Menschen, die eine homosexuelle Ausrichtung haben, diskriminieren würden. Sie bekam einen Hausdurchsuchungsbefehl und man hat ihr verboten, diesen Imbiss weiter zu betreiben. Ich fasse die Geschichte so zusammen. Gott sei Dank, das Urteil fiel so aus, dass es rechtswidrig war, sie zu durchsuchen und sie darf ihren Imbiss behalten. Man darf heute, Gott sei Dank, in unserem Land noch Bibelverse zitieren. Und wenn die Bibel Dinge Sünde nennt, dann dürfen wir Dinge, Gott sei Dank, noch Sünde nennen. Aber den Mut, zu dieser Wahrheit zu stehen, den brauchen wir. Die Wahrheit ist nicht nur ein Dogma oder ein Vers. Die Wahrheit ist die Beziehung zu einer Person. Schaut, meine Lieben, meine Frau muss mir nicht beweisen, dass sie nicht fremd geht. Weil ich ihr vertraue. Wir sind seit fast 30 Jahren verheiratet. Wenn ich anfange, von ihr Beweise zu fordern, beweis mir, dass du nicht fremd gehst, vertraue ich meiner Frau nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, wir haben eine so tolle Beziehung, dass sie mir den Beweis nicht erbringen muss. Warum versuchst du die ganze Zeit zu fragen, beweis mir, dass die Bibel wahr ist? Beweis mir, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Es zeigt mir, dass du diesen Jesus nicht kennst. Würdest du Jesus kennen, wären für dich alle Fragen beseitigt. Weil dieser Jesus ist die Wahrheit in Person. Und dann erübrigen sich auch alle Fragen und Zweifel. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, es waren die Emmaus-Jünger, nachdem er von den Toten auferstanden war, da gingen die zwei Jünger nach Emmaus zurück und sie waren so frustriert. Und Jesus gesellt sich zu ihnen, sie erkennen ihn nicht sofort. Und dann fragt Jesus so ganz, ja, so unvoreingenommen, worüber redet ihr denn? Ja, von diesem Jesus hast du das nicht mitbekommen. Und was Jesus dann tut, sind ungefähr 3 Stunden, die man da von Jerusalem nach Emmaus laufen muss, zu Fuß sind es ungefähr 14 Kilometer von Jerusalem entfernt, dieser Ort. Und während sie so laufen, ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs gewesen sind, 1, 2 Stunden oder hat sich Jesus gleich am Anfang zu ihnen gesellt. Aber während sie unterwegs sind, lesen wir in Matthäus 24, da liefert Jesus ihnen die Beweise. Er liefert ihnen die Beweise. Er sagt, musste nicht Christus sterben? Und er vom Alten Testament her erklärt er den Jesusweg. Aber sie bleiben im Prinzip völlig teilnahmslos. Richtig? Es überzeugt sie irgendwie nicht. Das heißt, es gibt viele Menschen heute, die Theologie studieren, die in die Gottesdienste gehen, die die Bibel seit ihrer Kindheit kennen, aber es überzeugt sie scheinbar nicht, was hier in diesem Buch steht. Und dann kommt Jesus zum Abendessen mit ihnen und als er das Brot bricht, fällt ihnen es wie Schuppen von den Augen. Sie kennen Jesus. Sie springen auf und laufen zurück. Lest es nach in Matthäus 24. Sie laufen zurück und sagen, er ist von den Toten auferstanden, weil sie diesem Jesus, der die Wahrheit in Person ist, begegnet sind. Meine Lieben, in dieser Weise, die Bibel muss sich selbst nicht verteidigen. Wir müssen die Bibel nicht verteidigen. Die Bibel verteidigt sich selbst, wenn du diesem Jesus vertraust. Und ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich bin das Leben. Ich bin nicht etwas Leben, sondern das ewige Leben. Diesen Punkt überspringen wir, weil ich habe inzwischen in der Ich-Bin-Reihe so oft über diese Aussage geredet, dass Jesus das Leben ist. Und er hat es eben bewiesen, durch das Kreuz von Golgatha ist er nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern von den Toten auferstanden. Und er hat gesagt, wenn ich lebe, werdet auch ihr leben. Und ihr werdet leben, selbst wenn ihr sterbt, wenn ihr an mich glaubt. Das ist der erste Hinweis. Jesus ist der Wegweiser. Der zweite Hinweis ist, nur durch ihn kommen wir zum Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eigentlich ist das eine so vollmächtige oder vollmundige Aussage, dass man darüber eigentlich eine eigene Predigt halten könnte. Fassen wir es hier kurz, weil uns die Zeit abgelaufen ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand. Und wenn Jesus hier sagt niemand, dann meint er niemand. Weil Jesus genau das sagt, was er meint. Wisst ihr, da gibt's genug Theologen inzwischen, denen ist das fast schon peinlich, dass Jesus hier so einen Absolutheitsanspruch erhebt. Und viele Pfarrer und Prediger, die fangen an, hier rumzulavieren und zu sagen, ja, Jesus hat das nicht so direkt gemeint. Nein, Jesus hat das genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Du kannst Jesus beim Wort nehmen, auch hier. Und wenn er sagt niemand, dann meint er niemand. Er erhebt diesen Absolutheitsanspruch. Jetzt kann man sich fragen, ja, muss ich das glauben? Das ist deine Entscheidung. Das ist tatsächlich so. Das ist eine Entscheidungssache. Du entscheidest dich, ob du mit dieser Rolltreppe hoch oder runter fährst. Wenn du den Jesusweg gehst, dann weißt du, es ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Für die Jünger war das klar, dass Jesus der einzige Weg ist. Denn in Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Jetzt sagen aber Leute, es gibt aber viele Wege und die Religionen sind auch alle so ähnlich. Ja, das kann sein. Das kann sein. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, im Prinzip gibt es doch so verschiedene Wege zu Gott. Ja, das kann sein, aber es geht am Ende um den kleinen Unterschied, richtig? Wisst ihr, dass zwischen dem genetischen Erbgut eines Menschen und dem genetischen Erbgut eines Affen nur 2% Unterschied sind? Also 98% des genetischen Erbguts zwischen Affen und Mensch sind gleich. Und bei Männern ist das genetische Erbgut sogar noch ein bisschen mehr dem Affen gleich. Also ich will ja nicht diskriminierend hier werden, aber sagt die Wissenschaft. Jetzt ist noch nie ein Mensch auf die Idee gekommen zu sagen, ja gut, wenn diese 2%, das macht ja nicht viel aus, oder dann heirate ich eben einen Affen, wenn ich keinen Menschen abkriege. Das ist doch Wahnsinn, das wird nie ein Mensch machen. Nein, genau diese 2% sind das alles Entscheidende und deswegen entscheidest du dich nicht für einen Affen als Ehepartner, sondern für einen Menschen. Es geht genau um diese 2% und genau darum geht es auch in der Religion. Es geht nicht darum, dass Religionen irgendwie gemeinsame Wahrheiten bekennen, dass sie auch für den Schutz des ungeborenen Lebens sind. Das kann sein, aber es geht um diesen alles entscheidenden Unterschied. Wer ist der Weg zu Gott? Und Jesus sagt nur ich. Und damit macht er eine steile Aussage, die wir entweder glauben können oder nicht. Aber wer sich darauf verlässt, der kann sich auf ihn verlassen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin nicht nur der Weg, sondern ich ebne den Weg durch das Kreuz von Golgatha. Ich lade dich heute Morgen ein, geh diesen Jesusweg. Dieser Wegweiser führt dich nicht in eine Sackgasse, sondern er führt dich zum Ziel, weil Jesus selber diesen Weg gegangen ist und dich einlädt, mitzukommen. Wem vertraust du dein Leben an? Auf welche Wegweise achtest du? Welche YouTube-Videos guckst du dir an, um zu erfahren, ob das mit Jesus stimmt oder nicht? Ich lade dich ein. Beschäftig dich mit diesem Wort und beschäftig dich mit dieser Person. Denn dieser Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.